ihr es gewusst, weil als ihr den Titel las heute, 7 Kühe, 7 Ähren, ihr wusstet, um was es ging. Um wem geht es heute Morgen? Sehr schön.
Sehr gut.
Genau, es geht um Josef und seine Geschichte könnt ihr gerne nachlesen in das erste Buch Mose, Kapitel 37 bis 50. Das werden wir jetzt heute nicht nachlesen. Dann sind wir hier bis Silvester, glaube ich, Carlos. Gell? Josef war der Lieblingssohn seines Vaters Jakob. Und vielleicht denkt ihr bei der Geschichte Josefs, dass er selber schuld war, dass ihn die Brüder verkauft hatten. Er hat ja quasi vor ihnen mit seinen Träumen geprallt und davon erzählt, wie besonders er ist, weil Gott durch Träume zu ihm spricht. Aber die Brüder hatten ein falsches Herzensmotiv gegen Josef. Und daraus wuchs Eifersucht und Hass gegen ihn bis hin zum Todeswunsch für ihre Brüder. Und ich muss hier an dieser Stelle sagen, das ist eine Familienmerkmal. Schau Jakob und Esau an. Es ist ein Merkmal des Neides, der durch diese Familie weitergeht. Und wir wissen, Josef entkommt und landet in Ägypten. Josef ging nach dem Verrat durch seine Brüder durch einen sehr langen Geduldsprozess und Glaubensweg bis zum schließlich im Gefängnis und in Ägypten landete. Er lernte Ausdauer. Er lernte nicht aufzugeben, weiter an Gottes Treue festzuhalten, an ein gutes Ende zu glauben und nicht zu zweifeln.
Und dieses besondere Ereignis mit den 7 Kühen und 7 Ähren, da möchte ich euch heute einen Abschnitt aus 1. Mose 41 ab Vers 7 vorlesen. Die Situation ist folgende, dass der Pharao einen Traum hatte und Josef ist im Gefängnis in Ägypten. Ab Vers 7 heißt es, da erwachte der Pharao und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen. Und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum. Aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte. Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao: Ich erinnere mich heute an meine Sünden. Als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte im Haus des Obersten der Leibwache, mich und den obersten Bäcker, da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. Und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns, ein Knecht des Obersten der Leibwache. Dem erzählten wir es und er deutete unsere Träume. Und jedem deutete er seinen Traum besonders. Und so wie er es uns deutete, so ist es gekommen. Mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt und ihn, den anderen, hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Josef antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Da sprach der Pharao zu Josef: Siehe, in meinem Traum stand ich am Ufer des Nils und siehe, da stiegen aus dem Nil 7 wohlgenährte Kühe von schöner Gestalt herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach ihnen stiegen 7 andere Kühe herauf, dürftig, von sehr hässlicher Gestalt und magerem Leib. Im ganzen Land habe ich keine so hässlichen Kühe gesehen. Und diese mageren, hässlichen Kühe, die fraßen die 7 ersten wohlgenährten Kühe. Als sie aber diese verschlungen hatten, merkte man nichts davon, denn sie waren so hässlich wie zuvor. Da wachte ich. Und ich sah weiter in meinem Traum und siehe, 7 volle und gute Ähren wuchsen auf an einem einzigen Halm. Und siehe, nach ihnen sprossen 7 dürre Ähren hervor, mager und vom Ostwind versenkt. Und die mageren Ähren, die verschlangen die 7 guten Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern erzählt, aber keiner kann es mir erklären. Da sprach Josef zum Pharao. Was der Pharao geträumt hat, bedeutet dasselbe. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun will. Mit anderen Worten, Gott zeigt dem Pharao durch den Traum, was Gott tun möchte. Wichtiger Punkt hier. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren sind auch 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen heraufkamen, sind 7 Jahre und ebenso die 7 leeren vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Hungerjahre sein. Darum sagte ich zu dem Pharao, Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, es kommen 7 Jahre, da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber nach ihnen werden 7 Hungerjahre eintreten. Und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten und die Hungersnot wird das Land aufzehren, sodass man nichts mehr merken wird von dem Überfluss im Land wegen der Hungersnot, die danach kommt. Denn sie wird sehr drückend sein. Dass aber dem Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Das, was typisch ist, dieses zweimal benonnen, kommt auch aus dem Jüdischen und Hebräischen. Wenn Gott zweimal etwas sagt oder aufzeigt, dann macht er eine große Betonung. Vers 33, und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land setzen. Und er lasse in den 7 Jahren des Überflusses den 5. Teil des Ertrages erheben vom Land Ägypten. Also eine Fünftgabe. So soll man alle Nahrung dieser 7 künftigen guten Jahre sammeln und Getreide speichern zur Verfügung des Pharao und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die 7 Hungerjahre, die im Land Ägypten eintreten werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Vers 37, diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Wahrscheinlich hat er noch so mit dem Finger auf Josef gezeigt. Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Was für eine erstaunliche Geschichte. Der Pharao träumt. Und der Mundschenk erinnert sich an Josef, der den Traum gedeutet hat für ihn. Und er holt ihn zum Pharao. Und vom tiefsten Gefängnis gelangte Josef bis zur zweithöchsten Autorität über das ganze Land und seinen Befehlen sollten alle gehorchen. Wenn das nicht mal göttliche Beförderung ist. Erstaunlich, oder? So, wenn du denkst, dein Leben ist gerade tragisch, vertraue Gott. Nur weil jemand erinnerte, was Josef ihm Gutes getan hatte. Zufall? Nee. Denken wir überhaupt nicht. Wir glauben, es war Gottes Plan für Josef. Josefs Geschichte ist ein wunderbares Beispiel auch an Charakterformung in harten Zeiten. Egal, wo wir gerade stehen, Gott möchte uns formen und uns immer mehr in Jesu Ebenbild verwandeln. Ist immer wieder interessant, was zeigt unsere Persönlichkeit, wenn wir unter Druck sind? Welcher Charakter kommt hervor, wenn wir in harten oder herausfordernden Zeiten sind? Wo liegt unser Gottvertrauen, wenn alles Natürliche gegen dich spricht? Und sind wir selbst dann noch ein Werkzeug in Gottes Hand, durch das er durch uns den Menschen dient? Wir glauben, er möchte uns nutzen mit seinen göttlichen Fähigkeiten, die er in uns geformt hat. Von ihm, für ihn.
Ist echt interessant, wenn du das ganze Kapitel liest. Vers 14, was macht Josef, wenn er gerufen wird zu Pharao? Er eilt nicht dahin. Weißt du, was er macht? Er lässt sich bescheren, also Haarschnitt, und zieht neue Klamotten an. Und warum tut er das? Weil er weise ist. Er will nicht als Bettler vorkommen und jemand Abartiges vorkommen, der ein Wort Gottes verkündigt. Er vorbereitet sich, den König zu begegnen mit einer Ehrfurcht, aber auch schön auszusehen, weil was der Auge sieht, hört der Ohr besser. Ist so. Ist auch heute so, war damals so. Und Josef macht das und dann geht er dahin. Und ich finde so interessant, dieser Punkt, was Christian gesagt hat. Welcher Charakter kommt hervor, wenn wir in harten oder herausfordernden Zeiten sind? Ist es deine Legacy? Was ist Legacy? Deine... Dankeschön. Dein Vermächtnis, kommt das hervor, was in deiner Familie war? Und dann kommt das zum Sicht der Dinge? Wird das sichtbar? Oder kommt Gottes Wege, Gottes Weisheit, Gott, der dich geformt hat, genau für die Stunde, in dem du gerade seine Weisheit, Erkenntnis und Führung brauchst? Was kommt hervor? Gestern Abend, ein ganz lieber Mensch ist ins Krankenhaus gegangen und da kamen mir plötzlich Flashbacks. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das denn? Und weil ich jahrelang im Krankenhaus war mit meinem Kind, kamen diese Flashbacks und ich hatte eine Entscheidung zu treffen. Ich fand es so cool, weil der Christian hat es gespürt. Drehte sich zu mir und sagt, ist alles okay? Und dann sage ich, Und dann habe ich einfach gebetet. Ich habe gesagt, Herr, ich glaube nicht die Vergangenheit. Ich glaube die Gegenwart. Ich glaube dein Wort. Ich glaube und spreche über diese lieben Menschen aus. Heil, Versorgung, eine Verheißung aus der Heilung, die wir immer daran glauben und sehen wollen, dass das sichtbar wird heute Nacht. Ich bete das nicht nur für den Mensch, sondern ich bete für jeder Einzelne, der erkrankt ist, in dieser Welle der Krankheit, der über uns kommt. Und auf einmal erweckt in mir nicht meine Vermächtnis von Erinnerung, Vergangenheit oder Worte des Unglaubens. Was in mir hervorgerufen wird, ist der Vermächtnis, der Gott schon längst über sein Königstöchter und Söhne gesprochen hat und hat gesagt, du kannst an mein Wort glauben. Du darfst mein Wort ehren, weil es so viel Halt hat, so viel Vollmacht hat und es sagt das, was es tut.
Amen. Wenn wir Josef anschauen, dann sehen wir einen Menschen, der, wenn wir die ganze Geschichte anschauen, seinem Gott immer treu blieb. Sein Herz blieb Gott treu. Es war am Anfang wahrscheinlich nicht ganz so clever, wenn er da mit seinem wunderbaren Mantel so schön, vielleicht manche sagen, er hat vielleicht sogar geprahlt. Es war vielleicht auch nicht so klug von seinem Vater, dass er ihn immer so besonders behandelt hat. Aber trotz alledem war er dann eine Person, die wirklich zu guten Werten gestanden hat. Ich meine, er wurde verkauft, aber als Potiphas Frau ihn versuchte, da blieb er seinen Werten treu und ist weggerannt. Er hat sich nicht auf sie eingelassen. Als sie ihn verleumdete, da ging er ins Gefängnis und er diente dann dort den Menschen im Gefängnis, offenbarte die Träume. Durch sein Dienen im Gefängnis half er dem Mundschenk und der erinnerte sich beim Pharao an Jan Josef und empfahl ihn weiter. Und er gelang dann zu dieser besonderen Position in ganz Ägypten. Wisst ihr, was ich an Josef sehr bewundere? Er blieb frei von Bitterkeit. Er hätte allen Grund gehabt, durch so viele Negativschläge verbittert zu sein. Im Dezember reflektieren wir immer unser Jahr. Ich habe zurückgeschaut auf das letzte Jahr und da waren Punkte, da war ich echt glücklich drüber. Sei es in Quelltor oder für mich persönlich, wo ich mich gefreut habe. Aber da waren auch Punkte, wo ich echt frustriert war. Dinge, die ich gedacht habe, die würden wir vielleicht oder ich als Pastor erreichen oder für mich persönlich auch in meinem Charakter erreichen, die ich nicht erreicht habe. Und ich habe genauso gemerkt, wie Kerstin gerade beschrieben hat, da hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst darin rumwühlen und suhlen und dann wirst du in Selbstmitleid zerfließen, was überhaupt nicht gut ist. Oder du kannst es so, wie wir es letzten Sonntag gemacht haben, loslassen und hier an dieses Kreuz heften und dein Gottvertrauen aussprechen und sagen, Gott, ich bin nicht mein 2025, weil du bist mein Gott. Und ich erwarte, dass du mit mir gehst ins neue Jahr 2026. Und ich bewundere das an Josef. Sein Herz blieb Gott treu und den Werten, die er gelernt hatte. Prüft Gott uns manchmal? Ich denke, er tut das immer wieder mal, wie wir mit dem, was uns anvertraut wird, umgehen. Er gibt uns tatsächlich eine Portion von etwas, und wenn wir uns da treu erweisen, setzt er uns über Höheres. Die Schrift sagt das ganz deutlich. Schickt Gott Krankheit, um zu prüfen? Ich glaube nicht. Krankheit ist nicht Gottes Wille, weil Jesus durch seine Striemen Heilung für uns am Kreuz erlangt hat. Wenn wir in den kleinen Dingen treu sind, dann schenkt oder kann er uns mehr anvertrauen. Und ich möchte aus Lukas 16, Vers 10 vorlesen, unsere zweite Bibelstelle heute. Da heißt es, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Diese Bibelstelle beschreibt Jesus Mammon als Geld wie einen Herrn. Und er sagt, wem machst du dich untertan? Das ist ganz interessant, in Bayern gibt es dieses Sprichwort glatte Rechnung, lange Freundschaft. Kennt ihr das? Dass man Schulden ordentlich begleicht, dass in Sachen Geld nichts zwischen einem steht. Kerstin, wir machen das auch am Ende des Jahres. Wir reflektieren immer unsere Erstlingsgabe. Wir sagen, okay, Gott, das ist unsere Erstlingsgabe, die wir gerade geben. Ist es noch gut? Was sollen wir geben? Was hast du auf dem Herzen? Und auch gerade die Erstlingsgabe oder das, was Jesus hier anspricht, sagt ganz viel auch über unser Gottvertrauen eigentlich aus. Am Geldbeutel siehst du ganz viel an deiner Gottesbeziehung. Und ich weiß, das ist eine ganz persönliche Sache, aber die Bibelstelle spricht hier darüber und das ist auch für uns immer wieder zu prüfen, wo liegt in dem Bereich auch unser Gottvertrauen. Gerade in der Situation, wo wir jetzt gerade sind, esse ich meine Erstlingsgabe auf oder habe ich Gottvertrauen, dass Gott mein Versorger ist und nicht mein Gehalt? Sodass ich voller Gottvertrauen den Samen sehen kann.
Ich saß da ein bisschen mit Gott zusammen und habe gesagt, Herr, wie viel Samen habe ich eigentlich ausgestreut letztes Jahr? War enttäuscht von mir selber, aber Gott war nicht enttäuscht von mir. Das ist auch ein Unterschied. Man kann sich selber so quälen, weil er sagt, es ist nie genug. Und wisst ihr was, es wird nie genug sein. Aber in Gottes Augen, er nimmt die Samen, die wir haben, und dann hat er mir persönlich ein Wort gegeben. Er sagt, Kerstin, die Samen, die du in 25 gesät hast, verjährt nicht in 26. Und das ist wirklich etwas, wo ich euch zusprechen möchte heute Morgen. Der Same, was du hineingelegt hast in 25, wo du investiert hast, wo du wirklich wusstest, da ist Gottes, nicht nur Hand, sondern seine Zuspruch, sein Segen drauf, seine Anweisung, seine Richtung drauf. Du hast es in Glauben gesät. Es wird nicht verjährt und geht nicht trocken oder wird umkommen in der Jahr jetzt, wo wir gerade sind, wo wir begonnen haben in 26. Und warum nicht? Weil es ein geistlicher Same ist. Alles, was geistlich ist, hat ein Halt mehr, als was hier auf Erden überhaupt spürbar ist. Und deshalb sagt Gott, erhebe dein Blick. Deshalb sagt Gott, glaube an mir. Deshalb sagt Gott, bete, was im Himmel geschieht, soll auf Erden geschehen. Gott sagt diese Dinge ganz bewusst, weil er sagt, schau nicht hier, schau auf mich, höre, was ich dir sagen möchte.
Und wir reden jetzt, das, was Kerstin gesagt hat, es geht nicht um Finanzsamen, es geht allgemein um Samen, die du gesät hast. Also Samen der Liebe oder neue Dinge, die du gestartet hast oder Personen, in die du investiert hast.
Und auch der Traum von Pharao gibt uns für heute Weisheit. Die sieben Kühe, die sieben Ähren sind ein biblisches Bild für uns. Sie bedeuten sieben Jahre des Überflusses, gefolgt von sieben Jahren der Hungersnot. Die sieben fetten Kühe und die sieben volle Ähren stehen für die reichen Jahre, während der sieben magere, hässliche Kühe und die sieben dünnen Ähren für die nachfolgende Hungerjahre stehen. Josef deutet den Traum so, dass Ägypten sich auf eine Zeit des Überflusses vorbereiten und Vorräte für die bevorstehende Hungersnot anlegen müsse, was dem Land das Überleben ermöglichte. Sollen wir das jetzt auch machen? Werden wir jetzt Getreideprofis? Ne? Or dairy farmers. Sollen wir uns tatsächlich Sorgen machen über das, was wird aus diesem Jahr? Nein. Sollen wir uns Sorgen machen über der Wirtschaft? Nein. Sollen wir uns Sorgen machen über den lieben Geld? Oder der Verfolgung der Christen? Oder über Kriege. Wir sollen uns keine Sorgen machen, weil Gott sagt immer wieder neu, fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen. Sollen wir Gedanken darüber machen? Ja, ich glaube schon. Wir sollen Gedanken darüber machen. Wir sollen weise sein und klug sein. Aber mit unseren Gedanken sollen wir Gott allein reinlassen und sagen, so sehe ich das. Wie siehst du das? Und dann kommt ein ganz neues Perspektiv, neue Inspiration auf das, was wir erahnen, denken oder fühlen. Und manchmal macht es in dem Augenblick keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. King's Daughters habe ich angefangen. Ich habe gesagt, Herr, ich brauche ein Team. Ich brauche unbedingt ein Team, damit ich das starte. Und dann bin ich spazieren gegangen mit Bailey. Und ich habe gesagt, Herr, ich lege das jetzt wieder vor dir. Also ich warte ab, ne, bis ein Team kommt und wir machen das zusammen. Und dann kamen diese Gedanken, wie hast du den Chor gegründet? Er sagt, oh, allein. Hattest du ein Team? Nee. Kerstin, ich möchte, dass du genau etwas jetzt anfängst. Du schaust nicht auf Größe, schaust nicht auf Menge, du fängst einfach an. Und ich sage das nicht, weil ich das aufgeschrieben habe, sondern mein Impuls heute Morgen ist, da sind ein paar von euch, ihr sitzt da und ihr kalkuliert, es ist noch nicht groß genug. Es ist noch nicht ausgebildet genug. Es ist noch nicht fertig genug. Und ich glaube, Gott spricht zu deinem Herz heute Morgen und sagt, fang einfach an. Fang einfach an. Tu es. Gott sagt, wir sollen wachsam sein, wir sollen handeln, weise, aber immer wieder sorge dich nicht. Und wir dürfen diesen Tausch haben von Sorge mit Frieden. Ist das nicht wunderbar? Was für ein Tausch. Wir geben Gott unsere Sorgen, die relativ eklig sind und düster manchmal und zittern, während wir ihn geben, weil die voller Angst sind. Und Gott schenkt uns diese wunderbare Friede, diese Stille, der unsere Gedanken einfach stopp hält, unser Herz bewahrt, so laut zu pumpern und einfach Ruhe zu geben und sagen, okay, und jetzt hörst du, jetzt siehst du, jetzt ahnst du, was ich vorhabe.
So sollen wir einfach weitermachen wie bisher, uns entspannt zurücklehnen, alles Gott überlassen, wir tun weniger. Das wäre, glaube ich, auch die falsche Haltung. Wir haben 4 kurze Punkte für euch, die wir glauben, ganz wichtig sind, jetzt ins neue Jahr zu gehen. Und genau im Hinblick auf das mit der Geschichte vom Pharao und von Josef, weil Gott hat durch einen Traum zum Pharao gesprochen und Josef genutzt, ihn auszulegen und das Land bewahrt. Und die natürlichen Prognosen für 2026 sind nicht so schön. In verschiedenster Hinsicht. Wir haben schon so ein paar Punkte genannt. Aber die Prognose Gottes für sein Volk ist gut. Wir haben das in unserer Werkstatt über die letzten Tage, über das Buch Offenbarung, auch ganz deutlich gesehen. Je schlimmer es in der Welt werden wird, desto größer wird die Herrlichkeit und die Frucht der Braut Christi sein. Und da liegt mein Gottvertrauen. So die 4 Punkte für 2026. Der erste Punkt, schaue auf ihn. Bleib informiert mit Nachrichten, aber hab den Fokus nicht auf den Nachrichten, hab den Fokus nicht auf den Hiobsbotschaften. Schaue auf ihn, hab den Fokus auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus, den festen Anker für unsere Seele. Und dann das Zweite, höre, was er zu dir sagt. Wir hören am besten, wenn wir alle anderen Stimmen abschalten. Mach den Fernseher aus, mach dein Streaming aus, nimm deine Knöpfe aus dem Ohr und werde still vor Gott. Das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt für uns als Leib Christi, was wir glauben, was wir von Gott empfangen haben für dieses Jahr. Werd still vor Gott und höre, was er zu dir sagt. Das Dritte, missachte seine Anweisungen und seine Leitung nicht. Wir glauben, dass wir in einer Zeit leben, wo wir übernatürliche Anleitung vom Geist Gottes brauchen und wo er übernatürlich zu uns spricht und vielleicht manches spricht, was im Natürlichen keinen Sinn macht. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Und deswegen ist es auch gut zu wissen, wie dein Gott ist. Gott hat in der Bibel immer wieder Dinge gemacht, die keinen Sinn gemacht haben. Heb deinen Stab übers Rote Meer. Ja, warum soll ich das jetzt machen? Siehst du nicht die Ägypter, die hinter uns sind? Und ich soll hier mit meinem Stab irgendwie so... Und er nahm den Stab und das Meer teilte sich. Klopf mit deinem Stab auf dem Felsen. Was soll ich jetzt hier trommeln oder was? Wir haben Durst. Und er klopfte und eine Wasserquelle floss empor. Und ich will euch diese Bilder geben, einfach, dass ihr nicht zu überrascht seid, wenn Gott manches von euch sagt, was von deinem Natürlichen keinen Sinn mehr macht. Prüft das natürlich, prüft das anhand von Gottes Wort. Alles, was Gott spricht, prüft anhand von Gottes Wort. Lass es dir bestätigen, vielleicht durch einen geistlichen Leiter oder eine Prophetie. Tausch dich damit jemanden aus. Triff keine unweise Entscheidung, aber sei bereit, seiner Leitung zu folgen, auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht. Und das Vierte, werde abhängiger von ihm und unabhängiger von Menschen. Josef lebte in seinen Umständen und lebte im Hier und Jetzt und nicht im Was-wäre-wenn-Syndrom. Vielleicht ist es für dich herausfordernd und du denkst, oh, ich habe keinen besten Freund oder keine beste Freundin oder ich fühle mich allein. Oder wenn ich das hätte, dann. Oder wenn ich da angekommen wäre, dann. Pass auf, dass du dich nicht abhängig machst von diesem Was-wäre-wenn. Lebe im Jetzt. Und mach dich abhängig von deinem Meister Jesus, von deinem König, von deinem Herrn. Wenn Gott Josef nutzte, um den Traum zu deuten und weise zu handeln und ein ganzes Land vor einer Hungersnot zu bewahren, dann sind wir überzeugt, wie viel mehr kann Gott uns in 2026 jetzt bewahren und anleiten. Wir sind so gesegnet. Wir haben Gottes Wort in zig Übersetzungen. Wir haben den Heiligen Geist in uns und auf uns, der uns führt, der uns anleitet. Ich habe großes Gottvertrauen, dass 2026 am Rockzipfel des Meisters gelingt. Interessant ist auch, was Josef aus der Dürre erlangte. Aus der Dürre kam er heraus mit Anerkennung und Verehrung. Wie kommen wir aus unseren dürren Wüstenzeiten? Meckern, anklagen, aufgeben? Wir dürfen Gott klagen, aber dann unser Vertrauen auf seine Verheißungen setzen. In dürren Wüstenzeiten sollte aus uns Gottvertrauen, Ausdauer, Anbetung. Ich fand es so stark, wie wir nochmal den letzten Chorus gesungen haben. Das ist Ausdruck dessen, dieser Chorus, den wir gesungen haben, was 2026 eigentlich für uns sein soll. Dranbleiben mit und in ihm. Und wir wollen jetzt nochmal ein Lied singen, könnt gerne schon nach vorne kommen. Das heißt, be still, sei still und erkenne, dass ich der Herr, dein Gott bin. Ich glaube, das ist Psalm 46, 10, bin mir nicht sicher. Lass uns heute in der Stille zu Gott kommen und die Dinge ablegen, wo vielleicht unser Herz krank geworden ist. Wo wir vielleicht meckern, wo wir im Selbstmitleid zerfließen, wo wir Angst haben vor diesem Jahr, wo wir vielleicht anklagen, auch wo du vielleicht aufgegeben hast. Und mach den Tausch am Kreuz, wo Jesus das alles getragen hat. Tausche all das ein mit Gottvertrauen für dieses Jahr. Mit Ausdauer durch die Kraft des Heiligen Geistes und Anbetung. Bete ihn an. Tausch deinen Blick weg von den Umständen. Petrus ging wieder auf dem Wasser, also seinen Blick weg von den Wellen. Nahm und wieder auf den Meister schaute. 2026 ist ein Jahr, wo dein Fokus auf dem Meister sein muss. Dein Rabbi, dein Lehrer, dein König, dein Jesus, dein Opferlamm. Blicke auf ihn.
Don't let anything else steal your heart.
Lass nichts anderes dein Herz stehlen.
The person that should be in your heart.
Die Person, die in deinem Herzen sein sollte,
is Jesus.
Ist Jesus.
And he wants to govern your heart.
Und er möchte in deinem Herzen regieren.
He wants to direct your heart.
Er möchte deinem Herzen Richtung geben.
He wants to lead your heart.
Er möchte dein Herz leiten.
But he wants to love your heart.
Und er möchte dein Herz lieben.
So don't let anything else come into this area of your life.
Lass niemand anderen diese Position in deinem Herzen einnehmen.
Because they steal.
Denn die stehlen nur.
They corrupt the heart.
Die machen das Herz korrupt.
They make the heart wander away.
So dass dein Herz sich verläuft.
They make the heart doubt.
Die sehen Zweifel in deinem Herzen.
And disbelief.
Und Unglauben.
And that's why Jesus says, protect and guard your heart.
Deswegen sagte Jesus, dass wir auf unsere Herzen achten sollen.
And keep giving it to him every day.
Und gib dein Vertrau, dein Herz immer wieder jeden Tag ihm an.
Be still and know that the Lord is in control. Be still, my soul. Stand and watch as giants fall. Won't be afraid. Wir schauen auf dich und nicht zurück. Wir werden auf dem Wasser gehen. Wir werden unser Glaube vergrößern. Und wir sagen ja zu deiner Pläne, deiner Verheißung, deiner Treue und deiner Zuspruch für uns, unsere Familie, Bekannte, unsere Arbeitgeber, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, unsere Welt, unsere Ortschaft, für München. Vater, wir sagen ja zu den Samen, die du uns gegeben hast. Und ich bete, Vater, dass du uns hilfst, mit Kühnheit, mit Mut auf dem Wasser zu gehen. Mit Mut, Dinge anders zu tun als wie bisher. In Jesu Namen. Amen.